Geld macht nicht glücklich. Ich denke, jeder hat diesen Spruch schon mal gehört oder auch schon selbst gesagt. Und dann gibt es auch solche Abwandlungen wie, Geld macht nicht glücklich, aber es ist angenehmer, in einem Porsche unglücklich zu sein. Oder Geld macht nicht glücklich, dann überweis mir bitte das Geld, das dich nicht glücklich macht. Und die Armen denken ja sowieso, dass die Reichen sich diesen Spruch ausgedacht haben, damit die Armen schön arm bleiben. Es gibt viele Bücher und Studien darüber, ob Geld wirklich glücklich macht. Und in der Theorie wissen wir das alle, dass Geld ja wirklich eigentlich nicht glücklich macht, aber unser Leben sieht ganz anders aus. Wir streben oft nach Geld, weil wir doch eigentlich wirklich denken, dass Geld glücklich macht. Und was mich viel mehr interessiert als irgendwelche Studien oder Bücher ist, was denkt denn Gott darüber? Gott ist ja der Schöpfer der Menschen. Und er weiß doch am besten, was einen Menschen glücklich macht. Und deshalb lasst uns auch in sein Wort reinschauen. Ich lese aus 1. Timotheus 6, Vers 6 bis 11. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, so ist es offenbar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Bedeckung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schändliche Begierden, die die Menschen versenken in Verderben und Untergang. Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, der nachstrebend einige von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut des Geistes. Einmal bis hierhin. Der Titel meiner Botschaft lautet: Genügsamkeit verändert den Blick, denn Geld bringt kein Glück. Und so sind auch meine Punkte aufgeteilt. Einmal von Vers 6 bis 8: Genügsamkeit verändert den Blick. Und von Vers 9 bis 11: Geld bringt kein Glück. Hier fast zum Schluss des 1. Timotheusbriefs schreibt Paulus an Timotheus einen Brief. Denn es ist dazu gekommen, dass sich ihr Lehrer in die Gemeinde Ephesus eingeschlichen haben. Und Timotheus sollte dann zurückbleiben, um wieder Ordnung herzustellen, die gesunde Lehre. Das Problem dieser Irrlehrer war, dass sie nämlich auch das Ganze gemacht haben, um sich selbst zu bereichern. Also auf Kosten der Gemeinde haben sie sich bereichert. Und das war ihre wahre Motivation, sich nämlich mit Geld zu bereichern und Profit daraus zu schlagen. Paulus erklärt dann auch, dass man tatsächlich mit einem frommen Leben, also bei den Irrlehrern schien es nur fromm, aber mit einem frommen Leben kann man einen großen Gewinn machen, so steht es hier. Nicht einen kleinen, sondern einen großen Gewinn, aber es ist anders als das, wie wir uns das jetzt vorstellen, was unter Gewinn zu verstehen ist. Es geht nicht um materielle Bereicherung, sondern das fromme Leben muss mit Genügsamkeit verbunden sein. Das heißt, die Formel ist ein frommes Leben und Genügsamkeit, dann gibt es einen großen Gewinn. Denn ein frommes Leben an sich ist schon ein Gewinn, es kann aber zu einem großen Gewinn werden, wenn Genügsamkeit, also diese Prise Genügsamkeit dabei ist. Das ist hier das Geheimnis. Und wenn wir lernen, genügsam zu sein, dann kann das unser Leben drastisch verändern und bereichern. Das ist sozusagen der Sechser im Lotto dann. Das ist der große Gewinn. Und lasst uns mal schauen, was Genügsamkeit konkret bedeutet und wie die Bibel das definiert. Im Griechischen steht hier das Wort Autarkeia, woraus das heute noch bekannte Wort Autarkie entspringt. Man kennt das, autark heißt, man hat über ausreichend Mittel selbst zur Verfügung, man ist unabhängig, also ein autarker Staat ist unabhängig von anderen Staaten und für einen Menschen bedeutet das, man ist unabhängig von externen Mitteln und man hat alles, was man braucht. Genügsamkeit wird auch als die Fähigkeit beschrieben, mit dem zufrieden zu sein, was man hat. Also die Zufriedenheit eines Menschen ist unabhängig von dem, was man bekommt. Paulus schreibt in Vers 7, dass wenn wir jetzt Genügsamkeit lernen müssen, müssen wir erstmal einen ganzheitlichen Blick auf das Leben bekommen. Wir müssen vom Ende her und auch vom Anfang her schauen. Und das schreibt er in Vers 7, das will ich nochmal lesen. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn, denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, so ist es offenbar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Also ein Neugeborenes hat noch nie was mitgebracht, das wissen wir alle. Und ein Tod hat noch nie was mitgenommen, selbst das Kleid oder der Anzug, die bleiben in der Erde. Die Pharaonen, die haben das versucht, die haben so ganz viele Sachen in ihre Pyramiden gesteckt, wurde am Ende meistens geklaut, das hat auch nicht funktioniert. Und wir werden viel genügsamer, wenn wir begreifen, wir können ja überhaupt nichts mitnehmen. Wir haben am Anfang nichts, dann vielleicht ein bisschen was, bei dem einen mehr oder weniger und dann wieder gar nichts mehr. Und dann ist es auch gar nicht mehr so schlimm, dass wir gewisse Dinge gar nicht bekommen oder dass sie uns weggenommen werden. Wenn wir diesen Weitblick haben, ist es gar nicht mehr so tragisch. In 1. Mose 3, 19 heißt es, denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Also vom Ende her betrachtet, ist es gar nicht so wild, mal was zu verlieren. Denn wir müssen uns vorstellen, wenn wir am Ende des Lebens sind, dann ist auch Geld gar nicht mehr so wichtig. Ich habe auch noch nie gehört, dass jemand, der im Sterbebett liegt, noch mal zum letzten Mal seinen Kontostand anschauen wollte. Das ist überhaupt nicht mehr das Thema am Ende des Lebens. Und wir sind oft so kurzsichtig unterwegs und wir müssen immer wieder die Weitsichtbrille der Bibel aufsetzen und drauf gucken, was ist denn am Anfang und am Ende des Lebens? Und wir sind immer nur auf die Mitte dazwischen ausgerichtet. Und da sagt Paulus, wir müssen jetzt auch mal vom Anfang und vom Ende her schauen. Jetzt haben wir die Definition gehört, was Genügsamkeit ist, auch wie wir unser Leben betrachten müssen. Aber wie können wir das ganz praktisch ausleben? Und ich finde den Vers 8, der ist so wunderbar, weil er uns so einen konkreten Maßstab gibt, was Genügsamkeit wirklich ist. Das lese ich auch nochmal. Wenn wir aber Nahrung und Bedeckung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Also wie viel ist genug? Nahrung und Bedeckung. Ich finde, das klingt schon irgendwie ein bisschen wenig, wenn man so drüber nachdenkt. Herbert Janssen, der hat das, finde ich, sehr gut ausgelegt. In seiner Übersetzung von Janssen und Jettel heißt es auch, haben wir die Mittel, uns zu nähren und zu bedecken, werden wir an denen genug haben. Herbert Janssen sagt auch, dass das Wort Lebensmittel hier etwas besser passt, denn es geht um Leben, um Mittel, die unser Leben erhalten. Das heißt, das kann einmal Nahrung sein, es können aber auch Medikamente sein zum Beispiel. Und das Wort Bedeckung, finde ich, das passt schon hier recht gut. Es geht also nicht nur um Kleidung, sondern auch um Obdach, also das Dach, die vier Wände. Und wobei man muss sagen, Kleidung hat schon damals gepasst, weil dort waren mildere Temperaturen, die haben nicht unbedingt ein Haus gebraucht. Aber man kann auch das Haus oder die Wohnung oder zumindest einen Raum, wo ich geschützt bin vor Wind und Wetter, mit einschließen. Also es geht hier darum, um die Wegnahme von Leben und das Leben zu erhalten und zu schützen. Das Bild vom Hirten passt hier sehr gut. Der Hirte, der hat die Herde mit Nahrung versorgt grundsätzlich und geschützt. Das ist alles, das ist das Notwendige. Und Jesus Christus als unser guter Hirte, der macht es ja genauso. Also man kann zusammenfassend sagen, wenn wir die notwendigen Mittel von Gott bekommen, um unser Leben zu erhalten und zu schützen, dann haben wir genug und wir können damit zufrieden sein. Das Großartige ist, Gott hat uns das Notwendige schon versprochen, wenn wir nach seinem Reich trachten. In Matthäus 6, 31 bis 33 heißt es, so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das heißt, die Grundversorgung, die ist schon mit drin. Die haben wir schon, wenn wir nach dem Reich Gottes trachten. Das heißt, als Christ habe ich eigentlich nie einen Grund, unzufrieden zu sein. Nie. Und das bedeutet auch umgekehrt, dass wir keinen Anspruch haben auf Dinge, die über das Notwendige hinausgehen. Da haben wir keinen Anspruch drauf. Also alles, was über die Mittel hinausgeht, die nötig sind, um das Leben zu erhalten und zu schützen. Das ist Luxus und Bonus, so definiert es die Bibel. Also wir haben hier so einen ganz festen Richtwert, was Luxus ist und was nicht. Und was das Notwendige ist. Und das ist so das Schöne an der Bibel, wir haben so feste Ankerpunkte, an denen wir uns klammern können, die Sicherheit geben, egal was für eine Kultur, was für eine Zeitepoche, wir haben feste Ankerpunkte. Denn wenn wir jetzt mal die Definition von Luxus heute in der westlichen Welt, im Kapitalismus, mit der Bibel vergleichen, dann stellen wir fest, die liegen ganz schön weit auseinander. In der westlichen Welt verstehen wir unter Luxus sowas wie Sportwagen, zum Beispiel Rolls-Royce, ein Porsche, Privatjet, eine Yacht oder teuren Schmuck wie Rolex-Uhren. Und nach der biblischen Definition ist das aber nicht korrekt. Luxus ist schon ein Auto zu besitzen, Luxus ist schon ein Fahrrad zu besitzen oder vielleicht auch fließendes Wasser, dass man es warm hat, ein Smartphone oder sowas sowieso. Und wir merken, in unserer westlichen Welt ist das Ganze, diese Wahrnehmung ist verzerrt worden. Denn bei uns ist ein Auto Standard und wenn das Auto nicht cool ist, dann ist es sogar unter dem Standard. Und der Standard verändert sich immer wieder. Wenn ich auf meinem Nachbarn schaue, sein Haus ansehe, verändert sich der Standard auf einmal wieder. Und ich werde immer, immer unzufriedener, weil ich diesen Standard nicht mehr halten kann. Ich versuche mit allen Mitteln diesen Standard zu halten und ich werde sehr, sehr, sehr unglücklich. Und das ist eine Spirale des Unglücks, denn die Erwartungen steigen immer mehr und wenn ich sie nicht halten kann, bin ich sehr, sehr enttäuscht und ich bin unglücklich. Und diese Spirale kann ich nur mit der biblischen Genügsamkeit stoppen, nur damit. Versteht ihr, wie unglaublich wichtig die richtige Wahrnehmung ist auf das Leben, wie verzerrt es oft wird durch das, was wir in den Medien hören, durch das, wo wir uns beeinflussen lassen. Wir müssen uns immer wieder an die Bibel ausrichten, immer wieder eichen lassen, den Reset-Knopf sozusagen drücken, auf die Bibel schauen und schauen, was ist denn jetzt wirklich zum Beispiel Luxus? Und das kann unser Leben drastisch verändern. Wir können dadurch viel, viel zufriedener werden. Und als ich diesen Bibeltext studiert habe, habe ich gemerkt, wie oft meine Wahrnehmung verzerrt war, wie oft ich heftig unzufrieden und undankbar gegenüber Gott war, weil ich gewisse Dinge nicht bekommen habe. Und ich musste wirklich Buße tun und ich habe es auch getan, auch bei dieser Vorbereitung. Es hat mich wirklich bewegt, wie oft ich unzufrieden war. Und ich will auch dich, lieber Zuhörer, ermutigen, deine Wahrnehmung zu hinterfragen. Kann es vielleicht sein, dass du oft Luxus als Notwendigkeit gesehen hast, dass du vielleicht unzufrieden warst, zum Beispiel als das Auto kaputt war? Du warst vielleicht undankbar, weil du nicht das gleiche Auto hast wie dein Nachbar, weil der Urlaub nicht zustande gekommen ist. Und wir haben vergessen, wenn wir an die Definition wieder zurückdenken, wie viel Luxus uns Gott jetzt ja schon schenkt. Viel mehr über das Notwendige hinaus, obwohl wir nur das versprochen haben. Lass uns da Buße tun, wo wir nicht genügsam gewesen sind. Lass uns Gott darum bitten, dass er unser Herz verändert, dass wir Christen werden, bei denen die biblische Genügsamkeit sichtbar wird. Und dann wird es eine große Bereicherung für unser Leben. Nicht nur für uns, auch für andere. Durch Genügsamkeit werden wir ein Zeugnis für andere Menschen werden, weil wir auf einmal ganz anders handeln. Wenn Dinge nicht so klappen, wir sind trotzdem zufrieden. Das ist total unnatürlich. Das werden die anderen Menschen sehen. Wir werden angenehmere Menschen werden, denn Menschen, die Genügsamkeit in sich tragen, die grundsätzlich zufrieden sind, sind viel angenehmer als Menschen, die dauernd unzufrieden sind und die undankbar sind. Und wir werden Gott umso dankbarer sein, wenn er uns etwas über das Notwendige hinaus schenkt, wenn wir diese Sichtweise haben. Und wir werden lernen, Dinge, die auch einfach sind, wirklich zu schätzen. Und auch in schwierigen Zeiten, so wie wir es jetzt öfter gehört haben, werden wir lernen, dass wir auch mit weniger Besitz glücklich sein können. Wenn es auf einmal weniger Lohn geht, wir werden trotzdem zufrieden sein können, denn Gott wird uns versorgen und wir werden auch weniger Sorgen und Ängste haben, selbst in den Krisen. Und wir werden vor sündigen Begierden bewahrt. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Geld bringt kein Glück. Ich lese nochmal Vers 9 und Vers 10. Die aber, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, die die Menschen versengen in Verderben und Untergang. Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, der nachstrebend einige von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Was erstmal klargestellt werden muss, ist, dass Paulus hier nicht sagt, dass es falsch ist, reich zu sein. Denn ein paar Verse weiter sagt er auch, gibt er auch Anweisungen an Timotheus weiter, wie Reiche mit ihrem Besitz umgehen sollen. Er fordert auch nicht auf, die Reichen den Reichtum loszuwerden. Und er sagt auch nicht, dass Geld die Wurzel allen Übel ist, sondern es geht um die Geldliebe. Das heißt, wir müssen nicht wieder zum Tauschhandel zurückkehren, das Geld abschaffen. Darum geht es Paulus nicht. Worum es geht ist, wo er ganz eindrücklich verwarnt ist, wenn Reichtum auf einmal das Ziel eines Menschen wird. Das Streben nach Reichtum, das ist das Problem, die Geldliebe. Denn dann, bei solchen Menschen ist es vorprogrammiert, wenn sie das als Lebensmotto haben, dass sie in Versuchung fallen werden. Es ist vorprogrammiert. Das schreibt er hier so. Und das ist ja genau das, was wir verhindern wollen. In Matthäus 6, 9 hat Jesus ja auch das Vaterunser gelehrt und hat gebetet und führe uns nicht in Versuchung. Wir müssen vor Versuchungen uns ja irgendwo hüten, aber wenn wir nach Geld streben, dann bringen wir uns in diese Versuchung hinein. Paulus benutzt auch das Wort Fallstrick oder auch Schlinge, wird es in anderen Übersetzungen genannt. Also wir tappen dann in eine Falle, wenn wir dem Geld hinterherrennen. Und der Satan, der reibt sich dann die Hände, denn diese Falle, die findet er richtig super, der ist nämlich daran interessiert, unser Leben zu ruinieren. Und er gaukelt uns vor, wir werden richtig glücklich, wenn wir dem Geld hinterherrennen. Die Welt gaukelt uns das Gleiche vor. In jeder Werbung schwingt so der Gedanke mit, wenn du das Produkt kaufst, dann wirst du glücklich werden. Jetzt kommt eine kleine Schleichwerbung. Zalando hat das sogar in dem Slogan drin. Wie ist denn das hier nochmal? Muss ich nochmal lesen? Genau, schrei vor Glück oder schick's zurück. Das schick's zurück haben sie ja wieder entfernt, haben zu viele gemacht. Aber schrei vor Glück ist ja der Slogan. Und dann sieht man da so in der Werbung eine Frau, die bekommt ein Paket und fängt voll an zu schreien. Also das Glück kommt im Paket, geliefert sozusagen. Und das ist eine Lüge. Dahinter stecken auch wieder Unternehmer, die Profit machen wollen. Es ist einfach eine Lüge, dass wir dadurch glücklich werden. Auf Dauer. Ganz im Gegenteil, auf einmal kommen Probleme auf, wenn ich nach dem Geld strebe. Es sind sündhafte Begierden. Und auch Probleme, die wir noch nicht kannten. Depressionen, Sorgen, zerrüttete Beziehungen, Neid, Streit, Süchte, Perversion und so weiter. Wenn wir nach dem Geld streben, es ist sehr, sehr gefährlich. Und egal, was wir uns vorstellen können an schlimmen Dingen, ein Grund davon kann immer das Geld sein. Ein professioneller Krimineller würde sagen, es geht halt ums Geschäft. Vers 10 haben wir gelesen, dass die Liebe zum Geld eine Wurzel alles Bösen sein kann. Also alles möglich Böse kann aus Geldliebe entspringen. Sie ist übrigens nur eine Wurzel von anderen. Steht eine Wurzel. Es gibt auch die Wurzel Macht und Sex. Das ist ja dieser Dreiklang der Welt, aus denen alle möglichen Pflanzen des Bösen wachsen können. Aber Geld kann auf jeden Fall ein wesentlicher Faktor sein, wenn es um schlimme Dinge geht. Und egal, was wir uns vorstellen können, kriminelle Machenschaften, Geld ist oft ein Faktor. Und ich muss sagen, je älter ich werde, je mehr ich Dinge irgendwo recherchiere, hinter dem Vorhang findet man auf einmal Geldliebe. Es bestätigt sich einfach, dass die Welt so drauf ist. Egal was es ist, von Menschenhandel, Prostitution, Drogenhandel, Mord, Diebstahl, Betrug, Korruption bis hin zur Steuerentziehung. Es geht fast immer ums Geld. Die Liste ist fast endlos lang. Und vielen, vielen Menschen wird dadurch sehr, sehr viel Schmerz und Leid hinzugefügt und viele Leben ruiniert. Und genau das will ja auch der Teufel. Und leider macht die Geldgier auch vor Christen keinen Halt. Und das ist ja auch der Grund, warum Timotheus diesen Brief von Paulus bekommen hat, warum Paulus das ansprechen muss. Er muss sagen, da sind Irrlehrer eingewandert, die haben nur das Geld im Sinn. Ich habe mal einen Gottesdienst von einem Gebetsgottesdienst in charismatischen Kreisen gehört. Da war es so, dass da ein sehr bekannter Prediger kam und der hat gesagt, jeder kann mal so seine Gebetsanliegen so auf ein Zettelchen schreiben und dann mit Geld in einen Umschlag packen und die werden das dann einsammeln und dann dafür beten. Und später hat ein Mitarbeiter wohl beobachtet, dass das Team um diesen Prediger herum, die haben einfach die Kohle aus dem Umschlag raus weggeschmissen, ohne überhaupt einmal reinzuschauen. Und man merkt auch da, in christlichen Kreisen, da kann es ums Geld gehen. Wir sind davor nicht geschützt. Es kann genauso ein ernsthaftes Problem werden für uns. Und was können wir jetzt tun, um dieser Gefahr zu entkommen? Das schreibt Paulus in Vers 11. Das lese ich auch noch einmal, den ersten Teil. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge und jage nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben und so weiter. Du aber, also Timotheus soll ein Kontrast werden zu diesen Irrlehrern. Er soll nicht dem Geld hinterherjagen und dadurch von Gott fliehen, weil das ist nämlich der Umkehrschluss, sondern umgekehrt nach Gottes Werten jagen und von der Geldliebe fliehen. Es kann in beiden Richtungen passieren. Denn es ist nur möglich, einen zu lieben und einen zu dienen, entweder dem Mammon oder Gott. In Matthäus 6,24 heißt es, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Lukas 10,27 heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Also fliehen und jagen, das sind auch sehr aktive Begriffe. Wir müssen aktiv werden, wir müssen Gott bitten. Herr, prüf unser Herz. Gibt es da irgendwo, wo ich noch Geld anhange, wo ich Geldliebe drinne habe? Und wenn ja, dann lass uns das herausreißen wie eine Wurzel. Nicht die Symptome bekämpfen, weil ich spende da ein bisschen und so weiter. Das sind nur Pflanzen und ihr kennt das aus dem Garten. Wenn ihr nur die Pflanzen rausreißt ohne Wurzel, die wird hartnäckig wiederkommen. Wir müssen ganz tief in unser Herz schauen und diese Wurzel rausreißen, diese Geldliebe. Und dann stattdessen nach Gottes Werten jagen. Vor einem Lebensstil fliehen, bei dem es nur um Geld geht. Das vom Geld bestimmt ist. Das klingt jetzt sehr theoretisch vielleicht, aber es kann auch sehr praktisch werden. Beispielsweise, wenn ich meine Ausbildung wählen muss. Was ist mein wichtigstes Kriterium? Geht es da nur um Geld? Wenn ich meinen Wohnort bestimme, worum geht es da? Wo ich am meisten verdiene? Ist das wirklich das richtige Kriterium? Das ist die Frage. Oder auch bei Beziehungen und so weiter, die ich pflege, geht es darum, dass ich irgendwie Profit schlagen kann. Also Geldliebe kann alle deine Entscheidungen beeinflussen und wir sollen stattdessen Gott in die Entscheidung beeinflussen und seinen Werten nachjagen. Es soll nicht hauptsächlich ums Geld gehen. Lasst uns nicht der Lüge des Teufels glauben, dass wir dadurch glücklicher werden oder der Welt. Vielleicht haben wir ganz kurz Glück, wenn wir ein paar Dinge anschaffen, das verfliegt aber wieder. Und dann sind wir noch leerer als vorher. Gott ist derjenige, der wirklich interessiert ist daran, an unser wahres Glück. Ich fasse zusammen. Wir haben von Paulus gelernt, was Genügsamkeit bedeutet. Paulus selbst hat das auch nicht nur Timotheus geschrieben, er hat es gelebt. Und das will ich auch nochmal lesen, Philipper 4, 11 bis 13. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides satt sein und hungern. Beides Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Also Gott ist es, der uns Genügsamkeit schenken kann, weil das ist sonst ein Ideal, das wir nicht erreichen können. Aber Gott kann es schenken. Und der Schlüssel zur Genügsamkeit liegt darin, nicht im Erhalten von etwas, sondern im Loslassen von Erwartungen. Die Genügsamkeit unterscheidet zwischen Notwendigem und Wünschen. Sie ist eine innere Herzenseinstellung, die sich auf Gottes Fürsorge und Abhängigkeit verlässt. Sie verändert unseren Blick und dadurch werden wir wirkliche Zufriedenheit bekommen und auch Dankbarkeit. Und es wird eine große Bereicherung für unser Leben werden. In einem Zitat von Sebastian Engelhardt heißt es, die Welt sagt, du wirst reich, wenn du mehr hast. Gott sagt, du wirst reich, wenn du weniger begehrst. Was ich noch richtig stellen will, es geht hier nicht um Minimalismus oder um Faulheit. Darum geht es hier nicht. Es geht darum, dass man Gott anvertraut, was er mir gibt. Das ist genug. Und manchen gibt auch mehr und manchen auch weniger. In einem Zitat von Benjamin Wills Newton heißt es, alles, was Gott mir gibt, war notwendig. Alles, was er mir enthielt, war nicht notwendig gewesen. In Hebräer 13,5 heißt es, der Wandel sei ohne Geldliebe, begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Also wie schon öfter erwähnt, die Liebe zum Geld kann zum Problem werden und sie kann zu Begierden und Versuchungen führen. Und dann werden wir nie genug bekommen, wir werden nie zufrieden sein. Ich habe zu Beginn die Frage gestellt, macht Geld jetzt glücklich oder nicht? Ich denke, wir haben es alle verstanden, nein, macht es nicht. Das Fazit ist aber, unser Herr Jesus Christus will unser Glück sein. Und damit will ich auch abschließen mit dem Psalm 16, Vers 11. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Amen. Wir können gerne eine Gebetsgemeinschaft machen. Wer will, kann sich gerne beteiligen. Herr, wie oft waren wir unzufrieden mit Dingen, die du uns geschenkt hast, sogar über dem Notwendigen hinaus oder wenn du sie uns wieder weggenommen hast. Herr, ich bitte dich, dass wir diesen Blick von Paulus bekommen, über das ganze Leben hinweg, Herr, dass wir das gesamte Leben betrachten und lernen, dass Geld uns nicht langfristig glücklich machen wird, dass wir uns nicht darauf ausrichten, sondern dass wir dir nachjagen und dem Mammon fliehen. Bitte ich, Herr, dass du uns diesen Segen schenkst, dass wir zu genügsamen Menschen werden können. Amen.